Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute mal etwas anders als sonst, denn ich war zu Gast bei der lieben Nina Walkowiak im Podcast Frauenkraft. Und wir haben über Darmgesundheit und ganz, ganz viele andere Dinge gesprochen, über unsere eigenen Erfahrungen. Und in diesem Podcast war so viel Mehrwert und so viele wertvolle Infos, dass ich mir gedacht habe, warum nicht auch in meinem Podcast diese Folge veröffentlichen. Und die liebe Nina war dann auch so frei, um mir die Audiodatei zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank an dieser Stelle. Also, hör gern mal rein. Und ja, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Rückmeldung. Wenn du Informationen zu Nina möchtest, die schreibe ich alle in die Shownotes. Da kannst du dann gerne mal nachschauen. Und dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frauenkraft. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Und ich habe es schon gestern in meiner Instagram-Story angeteasert. Ich habe heute Katharina Lange da. Wir kennen uns mittlerweile auch schon sehr lange. Lustigerweise habe ich mich beworben als Klientin bei dir oder als Coachie. Ganz am Anfang, glaube ich, vor 4 Jahren ist es bestimmt schon her, oder wo das bei dir angefangen ist mit der Reise. Genau, und Katharina, stell dich doch gerne mal selbst vor. Was machst du? Wer bist du? Und genau, so.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Kathi, also Katharina, Kathi. Ich bin 36 Jahre alt, komme aus Koblenz, bin verheiratet, habe einen 5-jährigen Sohn und bin seit 4 Jahren selbstständig als Gesundheitscoach für Frauen und arbeite ganzheitlich. Mein Fokus liegt aktuell sehr stark auf Darmgesundheit und Nervensystemregulation, aber auch so ein bisschen Hormone, weil die natürlich da auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ja, genau, das war es eigentlich schon.
Also schon sehr viel, würde ich sagen.
Ja, großes Thema. Man kann das auch sehr, sehr ausdehnen. Und viele können sich da auch gar nicht so was, also nicht so viel drunter vorstellen, wenn ich sage, ich arbeite ganzheitlich, weil es ist halt auch so ein schwammiger Begriff, ne?
Ja, bei mir wird dann immer viel gesagt, ah ja, du machst da irgendwas mit Ernährung. So.
Ja.
Das ist so ein geringer Teil von Ganzheitlichkeit, aber da bin ich halt die Ernährungsberaterin, auch kein Problem. Jeder hat da so einfach seine Definition. Zum Einstieg, ich habe mir eine kleine Frage überlegt, das mache ich immer bei jedem meiner Gästinnen oder Gäste. Und bei dir habe ich mich was ist denn deine Lieblingsnervensystemregulationsübung?
Meine Lieblingsübung ist der Butterfly-Hack, also die Schmetterlingsumarmung. Kennst du die? Ja, genau,
so, ne?
Genau die. Ja. Ja, das ist eine bilaterale Stimulation. Also da werden beide Gehirnhälften beansprucht und man überkreuzt quasi die Hände und tippt sich dann auf den Oberkörper, je nachdem, wo man das gerne haben möchte. Manche machen das bis auf die Schultern, manche machen das sehr, sehr nah am Herzbereich. Und die Übung fährt mich sehr, sehr schnell runter. Also ich merke halt, wenn ich vorher irgendwie unruhig bin oder angespannt bin, dann mache ich die so, weiß ich nicht, 2-3 Minuten ganz bewusst, mache mir dazu auch meistens es gibt so einen Song, den ich dazu mal anmache, weil da so ein schöner Takt drin ist und dann kann man immer schön mit dem Takt klopfen und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Und ich habe eigentlich nicht nur eine Übung, ich habe eigentlich noch mehrere, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Die Selbstumarmung mache ich zum Beispiel auch total gerne, also dass man sich quasi selber hält. Und sind halt so 2 Übungen, die ich gerne mag, wenn ich mich runterfahren möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin total überstimuliert und habe das Gefühl, so ich muss erstmal energielos werden, dann liebe ich auch total Schütteln und Tanzen.
Ja, kann ich bestätigen. Mache ich auch super gerne. Ja, und das ist natürlich auch total individuell wahrscheinlich, ne? Für wen was passt und vielleicht auch ein bisschen, würdest du sagen, mal ist es die Lieblingsübung bei dir und mal ist es die Lieblingsübung, also dass es da auch so ein bisschen variiert.
Ja, total. Das ist immer tagesformabhängig. Das, und es ist auch so, dass nicht jede Übung für jeden passt. Es gibt manche Übungen, merkt man irgendwie keinen Effekt. Also nicht, dass irgendwie die Atmung ruhiger wird oder dass der Herzschlag ein bisschen langsamer wird. Oder es gibt auch Übungen, die sich unangenehm anfühlen und dann sind das einfach nicht die richtigen Übungen für dich. Und da darf man am Anfang erstmal so für sich ein bisschen rausfinden und ausprobieren, was gut funktioniert. Und das hat bei mir auch eine Zeit lang gedauert. Also, ja.
Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Wie stelle ich denn fest, ob die Übung mir gefällt oder nicht?
Einfach machen.
Ja, eben. Also einfach ausprobieren und dann aufs Körperfeedback achten, auf den Output.
Genau.
Aber so, jetzt wollen wir mal den Schlenker kriegen. Ich habe dich ja heute hier wegen unserem Thema Darmgesundheit. Wieso würdest du sagen, ist es so wichtig mittlerweile, sich ja dem Thema Darm auch zu widmen oder dem Thema Darmgesundheit? Was sind so vielleicht auch mittlerweile 4 Jahre Erfahrung aus deinem Coaching? Was, ja, vielleicht magst du da so ein bisschen mal was drüber erzählen.
Also grundsätzlich habe ich das Gefühl mittlerweile, so wenn ich so in meinem Umfeld schaue und auch mit den Themen, mit denen die Frauen zu mir kommen, dass jeder Darmprobleme hat. Also es gibt, glaube ich, keinen, der keine hat. Es ist, ja, es ist einfach so. Und für viele ist es halt so ein Tabuthema, ne? Da redet man nicht so gern drüber und dass man Blähbauch hat oder dass man Durchfall hat. Und für viele ist das auch einfach so ein Normalzustand. Sollte aber nicht so sein. Also im Optimalfall hast du keinen Durchfall und auch keinen Blähbauch oder eben andere Symptome. Und ja, so die letzten Jahre ist das immer so präsenter geworden, dass, obwohl ich ja auch damals nur mit Ernährung angefangen habe und dass man damit auch schon sehr viel machen kann, es manchmal aber trotzdem Sinn macht, ein bisschen tiefer zu schauen und nach der Ursache zu suchen, woher kommen denn jetzt überhaupt die Beschwerden? Weil oft zum Beispiel so eine Unverträglichkeit ist auch nur ein Symptom. Also es ist nicht die Ursache, also es ist nicht das ursächliche Problem, sondern es ist einfach nur ein Symptom von anderen Ursachen, die halt vorangegangen sind. Und mittlerweile ist unser Lebensstil halt auch einfach nicht mehr darmfreundlich, muss man leider dazu sagen. Erstens die Ernährung. Wir ernähren uns nicht mehr so wie früher, also nicht mehr so ursprünglich, nicht mehr so unverarbeitet. Es muss immer alles schnell gehen. Wir nehmen uns kaum Zeit zum Essen. Dann wird mal eben zwischendurch was reingeschoben. Dann ist man auch ständig am Futtern. Also der Darm hat auch gar keine Pause mehr, sodass er das alles verarbeiten kann und verdauen kann. Und das spielt natürlich auch noch mit rein, diese ganze Beschallung, die wir ständig haben. Dann fällt es ja dann auch schwer, einfach sich aufs Essen zu fokussieren. Da wird nebenher noch das Handy bedaddelt oder der Fernseher läuft im Hintergrund. Und all das hat natürlich Einfluss auf die Verdauung. Und wenn das dann, es ist ja dann auch einfach Stress für den Körper, ne? Wenn man sich keine Zeit nimmt zum Essen, wenn man eher im Sympathikus unterwegs ist, dann kann die Verdauung auch nicht wirklich funktionieren. Und so kommen dann eben auch diese ganzen Probleme. Und das fängt dann irgendwo an, oft mit einem Magensäuremangel. Also meistens fängt das relativ weit oben an, das Problem. Und dann zieht sich da halt so ein Rattenschwanz hinterher. Dann werden manche Bakterienarten nicht mehr abgetötet, die eigentlich nicht in den Darmtrakt reingehören, oder es wird nicht mehr ausreichend verdaut. Es sind Verdauungsrückstände da. Davon kann sich dann wieder so eine Fäulnisflora ernähren, also so Bakterien, die vielleicht noch Toxine bilden können. Und das hat natürlich Auswirkungen. Ja.
Ja, ich habe letztens noch mal wieder eine Eliminations- oder Ausschlussdiät gemacht. Wendest du vielleicht bestimmt auch mal an oder hast du bestimmt auch mal gemacht. Also bei mir im Coaching müssen alle durch.
bei mir auch.
Ja, okay. Da kommen sie nicht drum herum. Und ich mache es natürlich auch mal ab und zu, einfach auch zur Entlastung, Darmentlastung, Leberentlastung, tut mir mal ganz gut. Und ich habe jetzt noch mal tatsächlich für mich festgestellt, dass ich sehr stark auf Gluten reagiere und aber nicht in Form von Durchfall oder Verstopfung oder sonst was, sondern in Form von meinem Gefühl, also dass ich wütender bin, aggressiver bin, gereizter
Ach,
bin.
krass.
Ja. Und das fand ich total interessant. Und jetzt ist halt immer, wenn ich so ein bisschen angespannt ist, dass mein Freund dann sagt, oh, hast du wieder Gluten gegessen? Scheiße, ja, du hast recht. Scheiße. Ne? Und das direkt jetzt, gut, man hat jetzt diesen Zusammenhang und man kann es dann auch besser einordnen und regulieren. Wie stehst du da vielleicht auch selbst so ein bisschen zum Thema Gluten? Sagst du, Gluten kann prinzipiell niemand verdauen oder sollte man da wirklich drauf achten, auf den Konsum? Wie ist so dein Umgang damit?
Also früher war ich so Team auf gar keinen Fall Gluten. Ich war da sehr, 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 sehr streng, auch mit mir selber. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich glutenfrei gegessen. Mittlerweile mache ich da Ausnahmen, aber ich weiß auch, was es mit mir macht. Also so ähnlich wie bei dir, dass du dann das emotional spürst. Ich spüre das zum Beispiel extrem an meiner Leistungsfähigkeit. Also ich bin dann einfach platt. Ich kann mich nicht gut konzentrieren und ich bin einfach viel, viel müder, als wenn ich es nicht esse. Und ich bin der Meinung, die meisten Därme können damit nicht umgehen. Es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Gluten nicht verdaulich ist. Also das ist ja so. Wir können eigentlich, unsere Därme können damit nicht gut umgehen. Und die einen merken es stärker, die anderen merken es nicht so stark. Und ich habe es auch erst wirklich sehr, sehr stark gemerkt, nachdem ich die erste Runde Eliminierung gemacht habe und mal wirklich bewusst eine Zeit lang darauf verzichtet habe. Und dann habe ich es wieder gegessen und dann habe ich den Unterschied gemerkt. Wenn ich sehr entspannt bin, dann kann ich auch kleine Mengen Gluten tolerieren. Da kommt es aber immer drauf an, was es ist. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel ein gutes Sauerteigbrot ist, was lange gegangen ist, ne? Da wird ja auch der Glutenanteil ein bisschen abgebaut. Das geht zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt ich gehe zum Beispiel in ein Burger-Restaurant und ich weiß, die Brötchen sind nicht selber gebacken, sondern das sind irgendwelche komischen Fertigbuns, das merke ich dann eben. Oder einfach, wenn ich weiß, dass die Qualität nicht gut ist. Sowas esse ich dann auch gar nicht. Dann lasse ich es lieber weg. Und wenn ich weiß, wo es herkommt, was drin ist, dann schon in Maßen.
Ja, oder auch im Urlaub, finde ich, spürt man das natürlich, wenn das Nervensystem auch schon irgendwie entspannter ist. Es ist ja, wenn wir im Urlaub, es fährt alles runter und dann können wir auch prinzipiell, sind auf einmal alle Verdauungsbeschwerden weg. Also ist ja auch irgendwie, sieht man mal wieder, wie eng das miteinander verknüpft ist und finde ich auch immer wieder spannend zu sehen. Ich sehe im Hintergrund dein Buch.
Ja.
Gibt es das eigentlich noch zum Verkauf oder? Ich glaube, ich habe das letzte Mal sogar gesucht, weil ich eine Klientin das empfehlen wollte. Und dann habe ich irgendwie, Scheiße, nirgendwo findest du das. Wo ist das?
Ich habe das tatsächlich, ich hatte das ja zum Verkauf, aber ich hab ja auch ein Gruppenprogramm, wo wir eine gemeinsame Eliminierungsernährung machen. Und ich habe mich damit so ein bisschen kannibalisiert. Also es haben dann viele gekauft und wollten es dann auf eigene Faust eben machen und haben dann gedacht, ja gut, ich kaufe mir das Buch, dann brauche ich das Gruppenprogramm nicht. Deswegen habe ich es dann erstmal rausgenommen aus dem Sortiment, sage ich mal. Das, was da steht, ist mein eigenes Exemplar. Ich wollte wenigstens eins mal haben, weil ich habe nie eins selber besessen. Ich habe die immer dann weitergegeben. Und dann dachte ich so, okay, das bleibt jetzt aber hier. Und ich habe jetzt gerade Neues gemacht. Das ist ja die klassische Eliminierung. Und jetzt habe ich eins gemacht mit Low FODMAP und Histaminarm zusätzlich. Also das ist quasi Eliminierung noch mal ein bisschen strenger und noch mal andere Gemüsearten drin. Und das habe ich jetzt gerade eben in Druck gegeben. Also da
Guck
kommt
mal,
dann
kleiner
wieder was.
Teaser. Ja, vielleicht geben wir denn so schon mal so ein bisschen mit, was sind denn so deine Basics in Bezug auf Ernährung? Also was gibst du auch deinen Kunden immer am Anfang mit? Worauf sollten sie erstmal achten? So ganz, oder was können wir hier so allgemein empfehlen? Ich meine, es ist total individuell, das sehe ich auch immer, der eine verträgt Histamin oder der andere verträgt Fructose oder nicht. Aber was sind so klare Ernährungsempfehlungen, die du auch aussprechen kannst?
Ja, also das, was ganz oben drüber steht, dick und fett, ist möglichst unverarbeitet. Möglichst unverarbeitet, frische Nahrungsmittel. Dann auch ein bisschen schauen, wo kommt's her? Ist es ein Bio-Gemüse oder nicht? Auch bei Fleisch. Ich bin auch Team Fleisch. Also ich halte nichts von veganer Ernährung, weil ich sehe das auch bei ganz vielen Stuhlproben. Ich hatte jetzt auch in letzter Zeit einige Veganerinnen und Vegetarierinnen im Coaching, dass da tatsächlich auch oft Entzündungen vorliegen. Und wir wissen auch alle, dass Hülsenfrüchte für viele Därme auch nicht geeignet sind. Und das ist ja für die viel, also für die ist das ja dann so die Hauptproteinquelle und auch verarbeitet oder hochverarbeitete Sojaprodukte, die natürlich auch einen Einfluss haben. Und deshalb wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Ach so,
Qualität und
genau,
die
die Qualität. Ja, und mit dem Fleisch, genau.
Genau.
Also das Fleisch kommt es halt drauf an, wo es herkommt. Auch schauen, ne, dass es Bioqualität ist und dass die Tiere auch draußen waren, auf der Weide waren und so. Das ist wichtig. Dann natürlich auch nicht ständig zu snacken, sondern auch Essenspausen zu halten, nur nicht zu lange Essenspausen halten. Dann viel Gemüse essen. Also wenn ich so meinen Teller zubereite, nee, vorbereite, dann ist die Hälfte des Tellers mindestens Gemüse. Ein Viertel ist Proteinquelle und ein Viertel ist komplexe Kohlenhydratquelle. Das ist halt diese Tellermethode, die man da ganz gut für nutzen kann. Dann, was noch? Ja, Ballaststoffe, sehr, sehr wichtig, damit auch viel Darmperistaltik stattfindet und so auch die Entgiftung stattfinden kann. Weil wenn du nicht täglich auf Toilette gehen kannst, dann hast du ein Entgiftungsthema. Und gerade Frauen neigen ja dazu, wenig zu essen. Und wenn man dann eben nichts dem Darm gibt, womit er arbeiten kann, dann kommt halt auch nichts raus. Und das ist wichtig, dass wir mindestens einmal pro Tag groß auf Toilette gehen können. Dann
Also ich gehe manchmal 2 bis 3 Mal.
Ich auch.
Das
Ich
ist
sage ja
mittlerweile
mindestens.
normal.
Ja,
Ja.
ja, ja. Dann natürlich nicht so viele Giftstoffe zuführen. Alkohol ist Gift für den Darm, generell für den Körper. Ich bin auch Team koffeinfrei und generell auch kaffeefrei, je nachdem. Es kommt halt drauf an. Manche vertragen das ganz gut. Ich kann hin und wieder mal koffeinfreien Kaffee trinken, aber auch da sind ja sekundäre Pflanzen, oh Gott,
Du hast,
sekundäre
habe ich dich schon
Pflanzenstoffe drin.
angesteckt?
Ja.
Wortwunder heute.
Und Alkaloide drin. Und Alkaloide sind ja natürliche Pflanzenschutzmittel der Pflanze. Und die können auch was mit der Darmschleimhaut und der Darmwand machen und eben auch zu Problemen führen, wenn man sehr empfindlich ist. Deswegen, das würde ich dann auch erstmal weglassen. Ja, und ansonsten habe ich was vergessen? Proteine zu jeder Mahlzeit, auch wichtig, ne, für den Blutzuckerspiegel. Ja, ich glaube, das war es erstmal so im Groben. Fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen?
Nee, ich würde das erstmal auf jeden Fall so unterstreichen, damit ist dann auf jeden Fall auch gut abgedeckt. Und ich sehe das vor allen Dingen diese regelmäßigen Mahlzeiten auch. Also wirklich fest, wie du schon gesagt hast, sich Zeit dafür nehmen, morgens, mittags, abends was zu essen. Auch vorbereitet da vielleicht reingehen. Wenn meine Coaches mir dann Ernährungsplan für die Woche mir dann schicken, dann sehe ich oft, dass es viel besser klappt, als wie wenn man sich jedes Mal auch überlegt, oh, was koche ich jetzt, was koche ich jetzt? Und vor allen Dingen auch nicht so kompliziert denken. Es muss doch nicht so kompliziert sein. Aber ich denke, dass immer noch dieser Griff zu diesen Fertigprodukten für die meisten halt irgendwie einfacher scheint, als sich da ein bisschen Gemüse anzubraten, ein paar Süßkartoffeln dazu und ein bisschen Hackfleisch. Ne?
Ja.
Ja, also das ist, darf noch ein bisschen mehr integriert werden, finde ich. Also bei den Punkten würde ich auf jeden Fall alle so auch zustimmen. Wie sieht denn dann so ein Tag bei dir aus? Also ich habe heute Morgen in deiner Story gesehen, du bist gestartet. Es wäre ja nicht für jeden was. Ich kann es auch essen. Mit Hackfleisch. Ist das
Ja.
so ein Standardfrühstück von dir oder was, wie sieht so ein ganz, ganz
Ja,
cooler Tag bei dir aus?
also ich esse auch sehr gerne Eier. Eier mit Gemüse zum Frühstück, das mag ich auch super gern. Aber also was ich zum Beispiel was für mich nicht funktioniert hat, war Haferflocken. Da
Porridge? Kein Porridge?
nee, da hatte ich, also ich habe das jahrelang früher gegessen und hatte aber immer Blutzuckerkirmes hoch 80 und hatte dann den ganzen Tag so Fressgelüste. Und das hat bei mir einfach nicht, nee, das ging nicht. Und ich glaube, ich habe mir da auch irgendwann, weil ich das so oft gegessen habe, habe ich dann auch irgendwann angefangen, auf Haferflocken zu reagieren mit so Völlegefühl und war irgendwie nicht so der Hit. Also wenn ich so ein, ich so mein Go-To-Frühstück ist, meistens Eier mit Gemüse. Und heute hatte ich einfach Hackfleisch, weil wir das übrig hatten. Also wir bereiten ja auch unser Essen vor und das war einfach übrig. Und dann ja mit Brokkoli und dann hatte ich noch Ofengemüse von gestern. Da war noch Kohlrabi drin und Süßkartoffel und Möhren und Zucchini. Und dann habe ich oben drüber noch Kimchi gepackt für die
Für die
Darmbakterien.
Darmbakterien, genau.
Ja. Ja, das ist so ein Frühstück, das macht mich sehr, sehr zufrieden. Das macht mich aber auch nicht, also ich habe dann kein Völlegefühl, aber ich bin relativ lange satt. Also ich frühstücke so um 6:30. Und jetzt ist ja schon, wir nehmen den Podcast, jetzt gerade ist es 10:30 und ich habe noch keinen Hunger. Und das sind ja 4 Stunden.
Ja.
Also es ist schon ein gutes Frühstück so. Und ja, also meistens ist es Eier und Gemüse oder Hackfleisch oder Hähnchen und Gemüse. Also hauptsächlich immer Gemüse. Brot hatte ich eine Zeit lang auch mal, dass ich auch mal Saatenbrot gegessen habe morgens mit vielleicht mit Avocado und Ei.
War mein Frühstück heute.
Ja, das mag ich auch. Aber ich, also wenn, dann backe ich mein Brot auch selber, aber habe ich nicht immer Bock zu, ehrlich gesagt. Deswegen also ich esse eigentlich selten Brot.
Ja, man kann sich da auch irgendwie umgewöhnen. Ich glaube, man ist mal so, dieses deutsche Frühstück besteht irgendwie aus Brötchen und Wurst oder Brötchen und Marmelade. Und ich würde mal eigentlich behaupten, dass das nährstoffarmste Frühstück ist, was man eigentlich morgens essen kann.
Das sind halt nur Kohlenhydrate, ne? Und dann hast du ja gar nichts davon. Und dann hast du danach, hast du nach einer Stunde schon wieder Hunger oder bist total müde und dann trinkst du den nächsten Kaffee und ja.
Ja, ich sehe das. Ich arbeite ja noch nebenbei 25 Stunden dann bei den Arbeitskollegen, was die dann essen. Und dann immer dann nach 2 Stunden schon, oh, das erste Bonbon muss dann rein. Oder halt, es wird kein Wasser getrunken, sondern dann irgendwie so solche Fruchtschorlen. Ne? Das ist ja auch, was irgendwie immer diese Glukosezufuhr dann doch, damit einfach das Energielevel bleibt. Und dann trotzdem, wenn wir um 12 Uhr Mittagspause machen, siehst du die meisten dann immer am Einnippen, ne? Und ich sitze da, naja, also mir geht's gut, Leute. naja, aber da will ich auch, ich bin da der Letzte, der da irgendeinen Appell oder so hält, weil das bringt nichts. Man muss es halt intrinsisch irgendwie auch von innen wollen und mehr als darüber reden kann man dann irgendwie auch nicht, ja.
Nee, man kann nur mit gutem Beispiel vorangehen, die Leute inspirieren. Und bei mir war das zum Beispiel immer so, als ich noch angestellt war. Ich habe ja mein Essen auch immer selber mitgebracht. Und ich hatte eine Zeit lang eine Phase, habe ich immer Kohl mit Hack gegessen. Dann hieß ich auf der Arbeit immer Kohlkati.
Ja, so einen Namen kriegt man, das stimmt. Ich werde auch immer angeguckt, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwas Besonderes dann mitnehme. Wie kannst du das essen am Frühstück schon, so was Herzhaftes? Ja, muss halt, es gibt halt Nährstoffe. Also mir geht's gut. Ich habe halt das Körperfeedback, dass es mir gut danach geht. Aber die Augen sind immer ganz groß.
Ja, es ist halt auch je nachdem, wie du geprägt wurdest. Also mein Sohn, der kennt das ja nicht anders, dass seine Eltern morgens Hackfleisch mit Gemüse essen oder Eier mit Gemüse. Und sein liebstes Frühstück ist aktuell, der mag gerne Bananen-Pancakes. Der kriegt dann zwei Eier und eine Banane.
Auch
Ist jetzt auch
geil.
nicht optimal so, aber ich würde ja auch gerne, dass der morgens Gemüse isst, aber das kriege ich morgens nicht in den rein. Kinder sind ja sowieso sehr, die lieben ja süß, ne? Und dann bin ich aber froh, dass er mit der Banane dann zufrieden ist.
Ja, und die brauchen auch noch mehr Kohlenhydrate. Da gehe ich definitiv. Und die verballern das ja direkt. Wenn ich Kinder sehe, ne, die hibbeln schon beim Essen rum, dann springen die auf, dann wollen die spielen, dann rennen die Daumen wie sie. Und ja, und wir, die sitzen erstmal und quasseln so. Deswegen, es kommt ja direkt irgendwie in die Zelle rein. Deswegen läuft der Stoffwechsel ja bei den Kindern noch so gut. Und deswegen ist es ja mega, wenn er das jetzt schon so vorgelebt kriegt, dann ist die Chance groß, dass es auch so bleibt und er nicht so ein
Das
Sesselfurzer,
hoffe
Bürofurzer
ich. Das hoffe
wird.
ich.
Ja, man hat auch kein, ja, das muss man, es entwickelt sich dann ja so, ne? Und ja, das wird schon, gehe ich von aus. Ja, jetzt spannen wir mal so ein bisschen den Bogen auch, weil das auch zum Beispiel bei mir immer ein Thema ist, wenn ich gestresst bin, dass sich das auf meinen Darm auswirkt. Und Ernährung ist eine Sache, Ernährung kann sich auch sehr, sehr stark auswirken, aber es gibt ja dann noch zum Beispiel das Nervensystem, was auch eine Rolle auf unser Darm, beim Mikrobiom spielt. Und ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Ich glaube, auch viele können mit dem Begriff Parasympathikus, den hatten wir schon vorhin am Anfang reingeworfen, Sympathikus, kann die Mehrheit vielleicht gar nicht. Bei uns ist es schon in der Bubble so total normal, wir hören das so täglich. Aber ich glaube, so der Laie denkt sich so, Nervensystem, was hat das jetzt mit meinem Darm zu tun? Was ist vielleicht auch überhaupt das Nervensystem?
Also grob erklärt, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, unser Nervensystem ist so die innere Kommunikation in unserem Körper. Also da werden Reize übermittelt, da werden Neurotransmitter und teilweise auch Hormone übermittelt und das ja, bewirkt quasi oder es ist im Prinzip auch dafür da, uns zu schützen, weil unser Nervensystem ist immer darauf bedacht, unser Überleben zu sichern. Das ist, kommt noch aus der, keine Ahnung,
Steinzeit,
wo es noch
ja.
Säbelzahntiger gab und so weiter. Das ist quasi unsere Alarmglocke, so unser Gefahrenzentrum. Und das Nervensystem scannt 24/7 die Umgebung ab, ne, durch was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, was wir riechen, schmecken und so weiter. Und dann gibt es also einmal diese äußere Wahrnehmung, dann gibt es noch die innere Wahrnehmung. Das ist auch das, was viele so unter dem Vagusnerv zum Beispiel kennen. Das ist so die Kommunikation zwischen Gehirn und Organen. Und grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, dass unser Nervensystem zwei Zustände hat. Einmal den Zustand der Anspannung, Sympathikus, und den Zustand der Entspannung, Parasympathikus. Und wenn wir das jetzt auf den Verdauungstrakt beziehen, dann können wir nur verdauen und unsere Arbeit, unsere Nahrung aufnehmen und so Nährstoffe aufnehmen, wenn wir Parasympathikus sind. Also wenn der parasympathische Teil des Nervensystems aktiviert ist. Es funktioniert nicht, dass beide so wirklich gleichzeitig aktiv sind. Du bist entweder angespannt oder du bist entspannt. Und wir brauchen auch beide Zustände. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir zum Beispiel, während wir beide jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, sind wir jetzt im Sympathikus, damit wir aufmerksam sind, damit wir fokussiert sind, damit wir ja in Interaktion gehen können. Und danach, wenn das vorbei ist, dann entspannen wir wieder, dann ist der Parasympathikus aktiv. Und so ist das dann auch mit der Verdauung. Früher war das dann so, wir haben erst unsere Nahrung gejagt, da waren wir im Sympathikus und danach haben wir uns ans Feuer gesetzt und haben die Nahrung gegessen. So, und heutzutage ist es aber so, dass wir eigentlich eher so in der Daueranspannung sind, ne? Wir sind oft im Sympathikus und der Parasympathikus, der fällt so ein bisschen hinten runter. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen Verdauungsprobleme haben oder warum wir, wenn wir Stress haben, sich das so auf die Verdauung auswirkt. Also, dass man dann, es gibt ja die Typen, die dann Durchfall bekommen. Es gibt aber auch die Typen, die gar nicht auf Toilette können. Ich bin auch Typ Durchfall.
Ja, auch von der Klausur, aber schon früher, schon
ja.
immer. Wenn
ja.
irgendwie Aufregung, irgendwie ein besonderes Ereignis, dann ging es erstmal zum Klo. Was aber auch sehr stark, meinem Empfinden nach, mit Glaubenssätzen so verknüpft ist. Und seitdem ich da auch dran arbeite, an dem Außen, wie agiere ich mit meinem Außen, wie agiere ich mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Mustern, seitdem ist dieses Verhältnis auch oder so zwischen Nervensystem und Verdauung und Durchfall und Gehirn schon deutlich besser geworden. Ist es auch, also spielt es da auch mit rein oder?
Ja, auf jeden
Ja.
Fall. Ja, klar. Weil du kannst ja durch deine Gedanken auch deine Stressachsen aktivieren. Und wenn du viele, ich sag jetzt mal, negative Gedankenspiralen hast und die immer wieder rumspuken und die dich dann irgendwie innerlich aufwühlen und stressen, kann es dazu führen, dass eben Cortisol ausgeschüttet wird. Und Cortisol ist dann Energiebereitstellung und der Körper oder das Signal für den Körper, ich mache mich mal bereit für den Kampfmodus, also auch Sympathikus.
Also ja, was kann ich da dann tun? Also, oder du hast es schon erzählt, gut, am Feuersitz schaffen wir es nicht mehr, uns zu sitzen
Nee.
in unserem Alltag. Aber vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten. Aber da ist es ja zum Beispiel, sich Zeit fürs Essen nehmen, schon mal Step 1 oder zu kauen. Also
Gut
wirklich, die
kauen.
Verdauung fängt ja im Mund an. Und auch, ja, vielleicht sich nicht ablenken mit Fernsehen, mit Handy. Also ich weiß nicht, wie macht ihr das mit eurem Kind? Könnt ihr ihm da so ein bisschen mit dem, wenn ihr essen geht, mit dem Thema Handy, wie habt ihr das so gehandhabt? Also wie handhabt ihr das da so, dass er, schaut er mal aufs Handy oder darf er Filme beim Essen gucken oder seid ihr da auch streng und strikt? Und
Also wenn wir essen gehen, dann machen wir es meistens so, dass bis das Essen da ist, darf er ein bisschen was gucken. Dann, wenn es Essen gibt, ist nichts mehr und meistens hat er danach auch keine Lust mehr und beschäftigt sich dann selber. Es ist oft so, das Thema Warten ist ein Problem, ne, für Kinder, Geduld und so weiter. Und ja, also dann guckt er halt ein bisschen was und dann wird gegessen und danach ist er eh entspannter, wenn er dann gegessen hat. Weil ich merke das bei meinem Kind extrem, wenn der Hunger hat, ist der halt, ist halt so wie diese Snickers-Werbung hier, ist man Snickers, so richtig die Diva, ne? Ja. Und da weißt du auch schon, okay, bist du jetzt eigentlich so anstrengend gerade, weil du einfach nur Hunger hast und da ist wirklich was los. Und in den meisten Fällen, wenn er dann gegessen hat, ist er total entspannt.
Und dann ist Essen auch Essenszeit. Und
Ja.
gut, ich finde, ein Essen für mich lebt auch von Gesprächen. Also ich liebe das total, weil du dann auch bewusst irgendwie Essenspausen machst. Und ich denke mal, so war es auch früher am Lagerfeuer. Da hat man sich auch unterhalten, noch, boah, guck mal, was ich hier für ein Tier heute gejagt habe, mein Gott. Und ja, ich esse auch total ungern alleine, muss ich sagen. Dann
Ich auch.
schlinge ich auch viel mehr und sage, oh, dann ist es irgendwie nur für mich jetzt, um Energie zu kriegen. Aber Genuss vergesse ich da oft, obwohl das wahrscheinlich auch etwas ist, was man sich auch wieder irgendwie antrainieren kann.
Ja, achtsames Essen. Ja. Ja, das ist nicht leicht, aber das kann man sich wirklich auch wieder antrainieren. Ja. Ja, und was man halt noch machen kann, gerade vor dem Essen, Atemübungen zum Beispiel, ne? So ein paar Mal tiefe Bauchatmung machen, das stimuliert auch schon den Parasympathikus. Dann, wenn man sein Essen sich vorher mal genau anschaut, dann auch mal dran riecht, das macht ja auch schon was. Und es gibt ja, die Verdauung startet auch schon mit der zephalen Phase. Und das ist der Moment, also wenn du, bevor du dir was in den Mund steckst, dass du quasi die Gerüche oder das kann auch schon zum Teil, wenn du dein Essen selber zubereitest, passieren, dass da schon der Körper sich darauf vorbereitet, oh, es gibt gleich Essen, wir fangen schon mal an, Verdauungssäfte und so weiter zu produzieren oder auszuschütten. Und ja, das macht eben auch was aus, wenn du dein Essen selber zubereitest, in der Küche selber stehst, das riechst, das siehst, ne, das hilft halt auch extrem.
Ich reagiere total gut auditiv, also auf Binaural Beats. Wenn ich die vorher beim Essen höre, dann merke ich, komme ich mehr in diesen Release-Modus und kann mehr tatsächlich besser verdauen. Vielleicht auch noch für den anderen Binaural Beats. Ich glaube, die auf YouTube oder so findet man die. Und so ist ja auch jeder. Der eine ist es mehr visuell, der andere ist mehr auditiv, der andere eher durch Geruch. Am besten die Kombination wahrscheinlich auch aus allem mal zu checken und sich dann auch, ja, das rauspicken, was einem da gefällt irgendwie und was integrierbar ist. Es muss ja auch dann in unseren stressigen Alltag integrierbar sein. Ja, ich würde sagen, damit haben wir doch schon mal ein bisschen was abgedeckt zum Thema Nervensystem. Ja, es gibt noch Millionen andere Sachen, die wir wahrscheinlich sagen könnten, aber das wird auch wahrscheinlich unsere Zeit jetzt hier sprengen und auch die Auffassungsgabe unserer Zuhörer. Und das möchten wir nicht strapazieren, aber vielleicht jetzt noch mal was. Wie finde ich denn überhaupt heraus, ob ich ein Darmthema habe? Das war auch etwas, was mich vor allen Dingen jetzt interessiert hat, weil du ja Darmauswertung auch machst und vielleicht welche du da nutzt und worauf du da den, was du vielleicht auch siehst, worauf du da den Fokus legst. Macht es für jeden Sinn? Ja, was machst du da so?
Also, wenn du merkst, du hast nach dem Essen Beschwerden, sei es jetzt in Form von Blähbauch oder Durchfall oder Völlegefühl oder Sodbrennen oder auch die Richtung, die wir eben besprochen haben, dass es vielleicht zu müdig, also dass man müde ist oder dass man Hautprobleme hat,
Depression.
Depressionen, ja klar, also auch das, wenn die Psyche leidet. Wenn, was fehlt denn noch? Also Energiemangel hatte ich, Hautprobleme.
Was würdest du sagen, Allergien und so ein Thema?
Ja, Allergien auch auf jeden Fall, ist auch so ein Darmthema. Oder
Asthma?
wenn man oft Asthma, genau, oder wenn man einfach oft krank wird, ne, wenn man oft Infekte hat. Oder wenn man auch weiß, man hat ein Problem mit der Schilddrüse und auch hormonell so ein Thema, ne? Auch bei PMS oder bei Menstruationsbeschwerden macht es auf jeden Fall Sinn, mal in den Darm zu schauen. Und jetzt würde ich dann nicht einfach nur Probiotika-Kur machen, weil das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, weil der Darm gar nicht dafür vorbereitet ist, sondern ich würde dann erstmal eine Stuhlprobe machen. Und mittlerweile kann man das auch mit ja, externen Laboren zu Hause durchführen. Ich würde mir aber dann immer jemanden an die Hand holen, der mir das dann erklärt, weil der Befund an sich versteht man meistens nur Bahnhof, wenn man den sich vorher noch nie so wirklich angeschaut
Das ist
hat.
wie bei der Haarmineralanalyse, da
Genau,
geht auch keiner durch.
ja, da brauchst du auch einen Therapeuten oder jemanden, der sich
Ja.
damit auskennt und da eben gewisse Empfehlungen geben kann. Und wenn man dann zum Beispiel so eine Stuhlprobe macht, dann kriegt man allerhand Informationen. Zum einen, wie ist der pH-Wert im Darm? Der müsste eigentlich so leicht sauer sein. Der sollte so zwischen 5,5 und 6,5 liegen. Meistens sehe ich, dass das der höher ist. Also in 9 von 10 Stuhlproben ist der bei 7 bis 8 und das ist definitiv zu hoch. Da fühlt sich zum Beispiel die Säurungsflora nicht mehr wohl. Und das sind dann eben die Darmbakterien, die man sich dann zuführt, wenn man Probiotika nimmt. Das heißt, wenn der pH-Wert zu hoch ist und man den Probiotika, wird nichts passieren. Also es kann sein, dass man sich in der Zeit, während man die nimmt, ein bisschen besser fühlt, aber man hört dann damit auf und dann war es das wieder. Das heißt, das Milieu passt noch nicht. Und wenn das Milieu auch oder wenn der pH-Wert zu hoch ist, dann vermehren sich auch sehr, sehr gerne die Bakterienarten der Fäulnisflora. Und da können zum Beispiel welche dabei sein wie E. coli oder Clostridien, die selber Histamin bilden können. Und dann hat man oft so Symptome von einer Histaminintoleranz. hat man aber eigentlich gar nicht, sondern es liegt tatsächlich an den Bakterien, weil die das die ganze Zeit produzieren. Und wenn du dann zum Beispiel noch histaminreiche Lebensmittel isst, hast du noch mehr Histamin im Körper und dann, ja, können sich die Symptome dann eben noch verstärken. Das Problem ist, dass die Symptome unspezifisch sind. Also das kann reichen von ganz normalen Verdauungsproblemen, Völlegefühl, Sodbrennen, Blähbauch, Verstopfung, Durchfall, auch bis hin zu Energiemangel, Schwindel, Kopfschmerzen, Migräne. Was habe ich
Schlafstörung
vergessen?
wahrscheinlich.
Schlafstörungen, Menstruationsprobleme, es kann halt alles auch an Histamin liegen, ne? Und da macht es auf jeden Fall Sinn, einfach mal zu schauen, wie ist denn meine Darmflora? Ist die da im Gleichgewicht? Habe ich genug von den guten Darmbakterien? Weil die eben auch wichtig sind fürs Immunsystem, dass das Immunsystem gut funktioniert. Und dann kann man zum Beispiel noch sehen, ob man Pilzbefall hat, weil Candida ist auch gerne mal so ein Thema,
Hast
ja
du
auch für
oft
viele.
so Leaky Gut und Candida in der
Ja. Sehe ich oft, ja. Und Candida ist auch oft so ein Thema, wenn Frauen oft Blasenentzündungen haben oder auch vaginale Infektionen. Das ist oft Candida der Grund dafür. Dann sieht man noch Verdauungsrückstände. Also wird überhaupt die Nahrung wirklich aufgenommen oder ist die Verdauungsleistung gar nicht gegeben? Dann Entzündungen kann man auch sehen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Gerade auch im Hinblick auf zum Beispiel Hashimoto, da ist oft auch im Darm was los. Und da weiß man auch nie, wo kommt es jetzt her? Hat es im Darm angefangen oder hat es bei der Schilddrüse angefangen? Who knows? Ja, Leaky Gut hat es ja gerade schon angesprochen. Also wenn die Darmbarriere durchlässig wird, das kann auch viele Probleme bereiten. Also dass dann eben auch Toxine in den Blutkreislauf gelangen und dort dann im Körper ja, umherschwirren und Probleme verursachen. Auch oft so mit Gelenkschmerzen oder Rückenschmerzen kann daher kommen zum Beispiel. Ja, und was noch? Ach so, ja, Immunsystem kann man dann auch sehen. Wie gut ist die Schleimhautimmunität? Wir haben ja 70% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Das ist ja quasi so die erste Barriere, die, wenn wir was in uns aufnehmen, im Darm wird dann quasi geschaut, was ist da reingekommen? Müssen wir jetzt dagegen vorgehen oder ist das okay? Und da sieht man zum Beispiel auch, wenn, da gibt es einen so einen bestimmten Wert, das sekretorische IgA, wenn der sehr, sehr hoch ist, dann spricht das entweder dafür, dass gerade eine Entzündung da ist oder dass akut irgendwas oder dass man akut auf irgendwas reagiert. Es kann oh Gott, eine Allergie sein oder eben auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Da kann man halt schauen, wo kommt es jetzt her? Und oft hängt es halt auch damit zusammen, dass die Säurungsflora nicht stark genug ausgeprägt ist, weil es gibt auch Bakteriengattungen, die das sekretorische IgA selber bilden und dann so den Darm stärken und auch die Immunantwort quasi. Ja, also man kann da schon sehr, sehr viel rauslesen und
Wow, ja.
Ich kann das eigentlich jedem empfehlen, weil mittlerweile, wenn ich das so sehe, Deutschland hat Darm. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, ich kenne kaum jemanden, der keine Probleme hat. Und selbst ich mache das regelmäßig und ich mache ja schon super viel für den Darm. Und auch bei mir ist es nicht immer optimal. Ich habe auch immer noch so ein paar Stellschrauben, wo ich dann was ändern kann. Ja.
Ich glaube, du nutzt auch den Test von Medivere, ne? Den Darmcheck Plus.
Darmgesundheit Plus heißt er ja.
Darmgesundheit
Genau.
Plus. Genau, falls ihr da mal wissen wollt, was wir da selber auch irgendwie verwenden. Aber es bringt euch alles nichts, wenn ihr keinen Experten habt, der sich vor allen Dingen auch den Körper dann dazu ansieht. Also wieder dieses Thema Ganzheitlichkeit. Wenn du dann meistens vor diesen Testergebnissen sitzt, dann ja, fehlt dir dann doch irgendwie, ja, und jetzt? Was tue ich
Ja,
jetzt? Jetzt dieser ganze Berg?
da sind ja auch keine konkreten Empfehlungen dann drin, ne? Manchmal steht dann da, also bitte suchen Sie sich nochmal Unterstützung im Bereich Ernährung oder machen Sie weiterführende Tests, aber da steht jetzt nicht drin, was du machen sollst, ne? Also welche Nährstoffe dir da helfen, wie du dich ernähren sollst. Außer manchmal steht dann ja, okay, Fructose, Laktose rausnehmen, aber sonst steht da halt nichts wirklich drin, ja.
Ja, vor allem ist es, also Laktose eine Sache, aber ich glaube, das Casein, viele denken ja, ich nehme jetzt laktosefreie Milch, aber das Casein bleibt doch ja
Ja.
trotzdem in der Milch. Also das ist ja auch das, was vor allen Dingen auch irgendwie Thema macht im Darm. Von daher ist, glaube ich, den meisten auch gar nicht so klar oder bewusst. Ich habe jetzt auf Netflix ist eine neuer Film. Hast du den auch schon gesehen?
Ich
Damit
habe ihn
Schwarz.
angefangen zu schauen, aber ich hab noch nicht zu Ende geguckt.
Ja, aber spannend. Nachher machen die, ich weiß nicht, ob du schon an der Stelle gekommen bist, wo da ist eine, die hat auch halt immer Darmprobleme und auch viel mit Panikattacken und Depressionen zu tun. Und dann mixen die tatsächlich in der Küche die Kacke von ihrem Freund Und dann füllen die das nachher ab in so Kapseln und sie nimmt halt die Kapsel, also die Kacke von ihrem
Ernsthaft?
Freund oral zu sich.
Ach, krass.
Ja, also richtig
Boah.
crazy. Und dann, ihr Freund hat halt, glaube ich, irgendwie ein Thema mit Kopfschmerz oder Pickel oder unreiner Haut. Und sie kriegt das dann auf einmal auch. Also die Depressionen sind dann zwar weg, aber auf einmal
Ja.
hat sie halt voll die unreine Haut.
Krass.
Und aber fand ich mega interessant und spannend. Also ist schon eine Nummer, ne? Dann, das muss auch Liebe sein, glaube ich, wenn man zusammen die Kacke dann abfüllt und als Kapsel dazu sich nimmt.
Ja, krass.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch sogar eine, also der Film wurde ja in Amerika oder so gedreht und sie ist ja eine deutsche Schriftstellerin, dieses Buch Da mit Charme. Hast du es gelesen, oder?
Ja, ich habe das gelesen, aber es ist schon Jahre her. Ich müsste mir das nochmal, jetzt mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt habe, sollte ich es vielleicht nochmal lesen. Es wäre gleich vielleicht ganz interessant.
Ja, aber kann man sich, geht auch nicht so lange, ich glaube eine Stunde 20. Ich habe das mit meinem Freund geguckt. Waren ein paar, aber so nichts jetzt für uns, nichts, irgendwas, was wir nicht wussten, würde ich jetzt so sagen bisher. Aber trotzdem für den Laie würde ich auf jeden
Ja.
Fall sagen, vielleicht mal eine Empfehlung wert.
Ja, es ist ja vor allen Dingen, wenn das jetzt auf Netflix kommt, so, dann ist das ja, ich sag mal, für die breite Masse geeignet. Oder dass das Thema dann immer mehr so in den Fokus rückt. Und das finde ich ja grundsätzlich gut, dass da überhaupt Bewusstsein für geschaffen wird. Also.
Ja, und gerade auch nochmal, da wird auch nochmal die Vielfalt des Mikrobioms angesprochen. Und ich, ja, wenn man da mal so überlegt, wie viele verschiedene Gemüsesorten isst du eigentlich innerhalb von 7 Tagen? Einfach das mal sich bewusst zu machen, vielleicht mal aufzuschreiben. Und man sollte schon tatsächlich so oft an die 30 kommen. Sei es, ne, Möhre, Erbse, Gurke, Paprika. Die meisten essen ja doch immer das Gleiche und oft halt verarbeitet und Zucker. Und mach dir das einfach mal bewusst und dann versuchst du vielleicht mal so Stück für Stück dich da hochzuarbeiten. Muss ja nicht direkt 30 sein, aber dass man vielleicht mal auf 10 Gemüsesorten die Woche kommt, das wäre, finde ich, schon mal ein Anfang.
Also ich bin da so ein großer Fan von so ein Riesenblech Ofengemüse machen und
Ja.
dann macht man schon 5, 6 verschiedene Sorten rein. Das macht dann schon immer viel aus und da vielleicht auch mal ein bisschen rotieren. Und ich hab das gestern auch aus Spaß einfach mal überschlagen. Also ich hatte gestern zum Beispiel 20 verschiedene Lebensmittel, die ich gegessen habe.
Krass.
Ja.
Ja.
Und das war nur an einem Tag. Aber das war auch ein guter Tag, muss ich dazu sagen.
Ja. Ja, und dann spielt ja auch Kalium irgendwie noch mal mit rein, finde ich, ne, was ja auch immer weniger wird und ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff auch für uns ist und uns auch eine Menge mit Energie liefert. Ja, Leute, esst euer Gemüse auf.
Auf jeden
Das
Fall,
hat
ja.
schon die Mutti früher gesagt.
Ja, das hat Sinn. Mutti hat recht.
Vielleicht die Kinder, die sind dann noch ein bisschen anders gestrickt. Zwingt es nicht euren Kindern ein, sondern esst es erstmal selbst.
Ja, das ist wirklich so. Wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, dann werden Kinder das irgendwann auch machen.
Ja. Ja, schön. Ich würde sagen, wir haben schon gut ordentlich geschnackt und würde sagen, vielleicht nochmal drei Impulse, die du jetzt sagst, die sind, mach das, tu das, damit dein Darm sagt, hey, es geht mir besser. Alles wird tutti.
Okay, also unverarbeitet essen, achtsam essen. Und also das ist jetzt auch wieder so ein ganzheitliches Ding. Im Leben einfach mal schauen, was sind die größten Stressoren? Weil du kannst dich noch so geil ernähren, wenn du jeden Tag mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gehst, weil du einen scheiß Job hast, macht das halt auch was mit dir. Und da würde ich auf jeden Fall auch mal schauen, so was kannst du beeinflussen von deinen Stressoren, was nicht, wo kannst du dann eventuell besser mit umgehen oder das ein bisschen besser üben, damit umzugehen. Das macht halt auch viel aus.
Ja,
Es
ja.
ist nicht nur die Ernährung, es ist einfach auch viel, wie gehe ich mit Stress um.
Definitiv. Kann ich nur so bestätigen. Ich danke dir, Kathi, dass du hier warst und uns beehrt hast und vielleicht noch mal irgendwann auch noch mal zu Gast kommst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Sehr gerne.
Und ansonsten, ja, die Folge wird schon am Sonntag ausgestrahlt werden. Wünsche ich dir vor allen Dingen auch ein schönes Wochenende,
Danke dir auch.
spannendes Wochenende.
Ja.
Und den Zuhörern natürlich auch, je nachdem, wann sie es hören. Vielleicht auch nicht zum Wochenende hin, aber alles
Gilt
Gute
dann fürs
euch.
Nächste.
Genau. Judith. Ciao, ciao.
Tschüss.